Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Der Bundesrat investiert gut 5 Milliarden Franken in die Bahninfrastruktur und plant darüber hinaus weitere Ausbauprojekte. Die Frage ist nur, wer soll das bezahlen? Weiter dann: Streiks in Frankreich und Deutschland legen den Bahnverkehr weitgehend lahm. Benazir Bhutto, Pakistans frühere Ministerpräsidentin, ist aus dem Exil zurückgekehrt. Der defizitäre britische Sender BBC baut 1800 Stellen ab. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy und seine Frau Cecilia haben sich scheiden lassen. Und im Dossier, wenn der neue Weltbankpräsident Selig vom Kampf gegen die Korruption spricht, dann denkt er auch an die Schweiz. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Daniel Hubacher.
Der Entscheid des Bundesrates, zusätzlich gut 5 Milliarden Franken in den Ausbau der Bahninfrastruktur zu stecken, hat größtenteils positive Reaktionen ausgelöst. Gleichzeitig herrscht aber die Meinung vor, es müsse noch viel mehr Geld investiert werden. Diese Forderung kommt etwa von der Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs und vom Verband Öffentlicher Verkehr sowie von der SP und den Grünen. Vom Bundesrat enttäuscht sind die Westschweizer Kantone. Dies vor allem deshalb, weil die Bahnstrecke Genf-Lausanne erst in zweiter Priorität ausgebaut werden soll. Zuerst will der Bundesrat auf den Strecken zwischen Lausanne und Bern, Biel und Zürich sowie Zürich und St. Gallen schnellere Verbindungen anbieten. In Frankreich haben die Eisenbahner das Land mit einem flächendeckenden Streik praktisch lahmgelegt. Betroffen war der öffentliche Nah- und Fernverkehr. In Paris fuhr nur jede zehnte Metro, die meisten Vorortszüge und TGVs fielen aus. Auf den Straßen gab es an vielen Orten ein Chaos und lange Staus. In Deutschland haben die Lokführer zum dritten Mal innerhalb von 2 Wochen die Arbeit niedergelegt. Betroffen waren erneut große Teile des Regional- und S-Bahn-Netzes. Auch in Deutschland gab es auf den Straßen entsprechend lange Staus. Im Rahmen einer alljährlichen Fragestunde hat der russische Präsident Putin angekündigt, dass Russland neue Atomwaffen bauen wolle. Russland verfolge die Pläne, um seine Verteidigung zu stärken, sagte Putin im russischen Fernsehen. Man werde eine Raketentechnologie entwickeln, einschließlich vollkommen neuer nuklearstrategischer Systeme. Der russische Präsident übte einmal mehr deutliche Kritik an der Militärpolitik der USA in Irak. Schießen können sie, aber keine Ordnung schaffen, sagte Putin. Nach 8 Jahren im Exil ist Pakistans frühere Premierministerin Benazir Bhutto in ihr Heimatland zurückgekehrt. Sie war die erste Regierungschefin der islamischen Welt, musste aber unter heftigen Korruptionsvorwürfen wieder abtreten und das Land verlassen. Ihr Ziel sei die Wiederherstellung der Demokratie und das Ende der Militärdiktatur, sagte Bhutto nach der Landung in Karachi. Nach Angaben ihrer Partei versammelten sich 2 Millionen Anhänger in der Metropole, um die Parteichefin auf Lebzeiten zu begrüßen. Der öffentlich-rechtliche britische Radio- und Fernsehsender BBC baut in den nächsten Jahren 1800 Stellen ab. Vor allem im Fernsehbereich soll das Programmangebot zusammengestrichen werden, meldet die BBC. Zudem will die BBC ihr Sendezentrum im Westen von London verkaufen. Dort werden die meisten Programme produziert. Die Gewerkschaften wollen mit Streiks gegen den Stellenabbau vorgehen. Die BBC mit ihren rund 23.000 Beschäftigten hat in den nächsten 6 Jahren eine Finanzierungslücke von fast 5 Milliarden Franken. In den USA hat das oberste Gericht erneut eine Hinrichtung blockiert. Nur 4 Stunden vor dem Vollzug wurde eine Beschwerde eines Verurteilten aus Virginia stattgegeben. Dieser hatte geltend gemacht, dass die Hinrichtung mit der Giftspritze extreme Schmerzen verursache und deshalb gegen die Verfassung verstoße. Kurz zuvor war die Hinrichtung eines Gefangenen in Texas blockiert worden. Im nächsten Jahr will das oberste Gericht der USA grundsätzlich über die Zulässigkeit der Giftspritze entscheiden. Der Pharmakonzern Novartis hat in den ersten 9 Monaten des Jahres seinen Gewinn gegenüber 2006 praktisch verdoppelt auf 11 Milliarden Dollar. Der Gewinnsprung ist vor allem auf den Verkauf des Babyfood-Produzenten Gerber an Nestle zurückzuführen. Novartis hat seit einiger Zeit Probleme im Pharmabereich und reagiert nun. Pharmachef Thomas Eberling wird abgelöst. Künstler, die bei der Kulturstiftung Pro Helvetia abblitzen, haben Anrecht auf eine stichhaltige Begründung. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Zu beurteilen war der Fall, um eine Band, die 20.000 Franken Defizitgarantie forderte, für eine Konzerttour im Ausland. Die Pro Helvetia hat das Gesuch der Band zweimal abgelehnt, unter anderem mit der Begründung, es sei kein Aufbrechen zu neuen musikalischen Ufern erkennbar. Laut dem Bundesverwaltungsgericht genügt diese Begründung nicht und es bezweifelt, dass sich die Kulturstiftung überhaupt ernsthaft mit dem Gesuch auseinandergesetzt hat. Die Pro Helvetia muss das Gesuch nun nochmals neu beurteilen. Die Ursache des Chemieunfalls in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Waldenburg ist geklärt. Nach Angaben der Kantonspolizei Basel-Land führte das Fehlverhalten eines Arbeiters zur Bildung hochgiftiger Blausäure. Wegen dieser litten am Dienstag mehr als 30 Personen an Atembeschwerden, 15 von ihnen mussten vorübergehend ins Spital. Laut der Polizei hatte der Arbeiter fälschlicherweise Cyanid mit Schwefelsäure vermischt. Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy und seine Ehefrau Cecilia gehen künftig getrennte Wege. Die Scheidungsurkunde ist bereits unterzeichnet, wie das Büro des Präsidenten bekannt gibt. Es ist das erste Mal in der Geschichte des modernen Frankreich, dass sich ein Präsident von seiner Frau trennt. Das Verhältnis zwischen dem Staatschef und seiner Ehefrau galt seit langem als angespannt. In der französischen Öffentlichkeit wurde seit Wochen über die Trennung der beiden spekuliert. Das Paar hatte 1996 geheiratet. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn. Nicolas und Cecilia Sarkozy haben zudem beide jeweils zwei Kinder aus früheren Ehen.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1. Auf diesen Schienen fahren wir weiter. Die Bahninfrastruktur in der Schweiz soll zügig ausgebaut werden, aber die Finanzierung der künftigen Etappen ist noch nicht gelöst. Dann die Streiks in unseren zwei grossen Nachbarländern. In Frankreich geht es um die Verteidigung von Privilegien, der Rente mit 50. In Deutschland um anständige Löhne. Weiter dann die geglückte Rückkehr von Benazir Bhutto. Die populäre Politikerin ist wieder in Pakistan. Ob sie dem Land Glück bringt, wird bezweifelt. Das Flaggschiff mit Schlagseite. Der Stellenabbau bei der BBC soll das Defizit in der Buchhaltung beseitigen, schafft aber vielleicht Defizite im Programm. Die letzten Pinselstriche am EU-Reformvertrag. Gefallen müssen sie vor allem den Briten, den Polen und den Italienern. Und im Dossier Weltbankpräsident Selig zielt mit seiner Initiative gegen Korruptionsgelder nicht auf die Schweiz, trifft sie aber möglicherweise doch. 30 Milliarden Franken, nicht mehr. So versprach es der Bundesrat im Abstimmungskampf um die Finanzierung von NEAT und Bahn 2000. Doch heute wissen wir, sollen NEAT und auch nur ein Teil der Bahn 2000 fertig gebaut werden, genügen 30 Milliarden nicht. Die Bahn 2000 wurde deshalb etappiert. Etappe 1 ist gebaut. Etappe 2 will der Bundesrat nun realisieren. Etwas abgeändert zwar und unter neuem Namen ZEP, künftige, zukünftige Entwicklung Bahninfrastruktur. Doch weil dies den Kantonen nicht genügt, hat Bundesrat Leuenberger versprochen, umgehend mit der Planung der dritten Etappe zu beginnen. Der Bericht von Olivia Ebinger.
Was genau gebaut werden soll in dieser dritten Etappe, ist noch offen. Immerhin so viel ließ sich Verkehrsminister Leuenberger entlocken. Die großen, heute zurückgestellten Projekte wie drittes Gleis Lausanne-Genf sowie Zimmerberg- und Wiesenbergtunnel, sie sollen realisiert werden. Noch offen ist vor allem aber auch, wie denn diese nächste Etappe bezahlt werden soll. Bundesrat Leuenberger.
Da gibt es mehrere Vorstellungen. Es hat gar keinen Sinn, dass ich jetzt da aufzähle, sonst meint man, es gäbe schon eine Priorität. Es gibt noch keine Priorität.
Denn der Topf, aus dem die NEAT und Bahn 2000 bisher bezahlt wurden, dieser Topf ist mit der zweiten Etappe, dem eigentlichen Kernprojekt, leer. Ja, er muss gar noch um 1 Milliarde aufgestockt werden. Und der weitergehende Ausbau, wie er von den Kantonen subito gefordert wird, kostet mindestens 3 Milliarden Franken zusätzlich. Realistischerweise sind es eher nochmals 5 Milliarden Franken. Bundesrat Leuenberger mag noch keine konkreten Aussagen machen, doch der Ständerat hat in der letzten Session die Stoßrichtung vorgegeben. Das Geld soll länger als geplant in diesen FINÖV-Topf fließen. Bundesrat Leuenberger sieht hier durchaus Spielraum.
Es gibt nicht andere Finanzierungen als der Fonds. Aber mit dem Fonds selber kann man durch die Höhe und die Länge, da hat man eine gewisse Manövriermasse.
Doch dies würde bedeuten, dass auch in Zukunft in erster Linie der Straßenverkehr die neuen Bahnprojekte finanziert. Denn der Fonds wird zu 2/3 aus Geldern der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe gefüllt und zu einem weiteren Teil aus Steuern auf Benzin und Diesel. Ein Vorschlag also, der bei der Straßen- und Lastwagenlobby auf Widerstand stößt. Umso mehr, als diese Kreise bereits dieser 1 Milliarde für das Kernprojekt ZEP1 zähneknirschend zugestimmt haben. Michael Gerken vom Lastwagenverband ASTAG.
Was hier jetzt geschieht, dass man bereits einen Planungskredit für ZEP2 da hineinnimmt und vorsieht, dass es noch einmal 3 bis 5 Milliarden gibt, das bedeutet, dass die straßenseitige Entwicklung über Jahrzehnte hinaus hinter der Schiene zurückbleiben dürfte. Und dann haben wir vor allem straßenseitig einmal Probleme.
Gerken befürchtet Staus auf Autobahnen und moniert grundsätzlich eine Benachteiligung der Straße. Entscheiden wird das neu gewählte Parlament. Heute würde die Lastwagenlobby wohl auf Granit beißen. Genauso wie die Gegenseite. Denn die Linke liebäugelt gar mit zusätzlichen Geldquellen. So forderte die SP unlängst einen Teil einer möglichen CO2-Abgabe für die Bahnprojekte. Und heute wartet der Sprecher des VCS, des Verkehrsclubs Schweiz, mit einem weiteren Vorschlag auf.
Der VCS meint nicht auf halbem Wege jetzt heute stecken bleiben, sondern einen Schritt vorwärts machen. Namentlich braucht es im Hinblick auf die zusätzliche Verlagerung der Güter, wie aber auch die zusätzlichen Angebote für die Menschen, braucht es zusätzliche Infrastrukturen. Es braucht aber auch mehr Mittel für den öffentlichen Verkehr im Betrieb.
Mehr Mittel, damit meint er, einen noch größeren Teil der Benzin- und Dieselsteuern soll statt in Autobahnen in den öffentlichen Verkehr investiert werden. Die nächste Runde im Kampf um Milliarden für den öffentlichen Verkehr ist eingeläutet. Doch damit dieser Kampf nicht das bereits beschlossene Kernprojekt torpediert und verzögert, hat sich der Bundesrat für eine Zweiteilung der Ausbauforderungen entschieden. Was nun auf dem Tisch liegt, soll rasch realisiert werden. Streiten über Zusatzforderungen kann das Parlament später. Doch diese Strategie funktioniert nur, wenn sich die Kantone mit dem bundesrätlichen Versprechen von heute zufrieden geben.
Olivia Ebinger hat berichtet. Nicolas Sarkozy hatte im Wahlkampf nie einen Hehl daraus gemacht, was er will, wenn er dereinst Präsident ist. Frankreich mit flexibleren Arbeitsgesetzen, einem effizienteren öffentlichen Dienst und flexibleren Sozialbestimmungen in Bewegung bringen. Heute aber steht erst einmal vieles still. Kaum eine Lokomotive rollt. Der Schienenverkehr wird flächendeckend bestreikt. Dabei werden die Gewerkschaften des Transports von jenen des Energiesektors unterstützt. Gemeinsam suchen sie die erste Kraftprobe mit Sarkozy. Der Streit dreht sich um den französischen Dauerbrenner, die Rentenreform. Von der größten Kundgebung in Paris der Bericht von Philipp Scholkmann.
Die Fahnen und Spruchbänder der großen Gewerkschaftsverbände heute Nachmittag. Kilometerlang ging der Demonstrationszug auf der historischen Route zwischen Place de la République und Place de la Nation, die schon so manchen sozialen Kampf gesehen hat. Ein eindrücklicher Kraftbeweis, doch wird er ausreichen, um Sarkozy zu beeindrucken? Die Medien haben Unrecht, wenn sie unseren Protest immer auf die Frage der sogenannten Régimes spéciaux reduzieren, sagt ein Eisenbahner vom sozialistischen Verband Force Ouvrière. Mag sein, doch dann wäre es mindestens so sehr ein Kommunikationsfehler der Gewerkschaften selbst. Denn ausdrücklich auf diesen Nenner haben die Genossen den breiten Schulterschluss heute geschafft. Sämtliche 8 Transportgewerkschaften sind gemeinsam im Streik. Sowas gab es seit 12 Jahren nicht mehr. Etwas zugespitzt lautet die Frage, sollen für 500.000 Aktive und 1 Million Rentnerinnen und Rentner weiterhin Spezialregeln gelten für die Altersvorsorge, die es den Lokführern und Metrofahrern erlauben, bereits mit 50 Jahren in Rente zu gehen, allen anderen bei der Bahn, bei den großen Energieversorgern, aber selbst einigen bei einzelnen staatlichen Theatern mit 55. Und das auf einer Basis, von der die Angestellten im Privatsektor nur träumen können, nämlich mit dem letzten Salär plus allen Zulagen als Berechnungsgrundlage für die Rente, nicht dem Schnitt der besten 25 Verdienstjahre wie für alle anderen im Land. Vor 20 Jahren wurde das Thema aufgeworfen, seit 12 Jahren ist es im Giftschrank, seit die Transportgewerkschaften das ganze Land deswegen schon einmal lahmlegten, damals nicht einen Tag, sondern über Wochen hinweg, bis Präsident Chirac in die Knie ging. Präsident Sarkozy will das seinem Vorgänger nicht nachmachen. Er argumentiert, dass sich das Land die Regime Spezio schlicht nicht mehr leisten könne, die inzwischen mit 7 Milliarden pro Jahr aus der allgemeinen Staatskasse querfinanziert werden.
Du parles de tous les côtés.
Vous pouvez même vous dire avant le travailleur, il avait une valeur. Maintenant c'est marrant, il a un coût.
Warum werden die Arbeiter nur noch als Kostenfaktoren behandelt, fragen sich zwei Frauen im Umzug, die eine Angestellte beim Stromversorger Électricité de France, die andere Lehrerin und als solche inzwischen unter dem normalen Rentenregime, aber aus Solidarität heute bei dem Protest mit dabei.
L'équité doit se faire par le haut et non pas par le bas.
Wenn schon Angleichung der Renten, dann muss der Kampf der Werktätigen doch darum gehen, nicht Angleichung nach unten, sondern nach oben zu erreichen, argumentiert auch der Eisenbahngewerkschafter.
C'est pour faire mieux passer la taxe sociale qui aura lieu sur le régime des retraites des Français en général en 2008.
Er sieht die Reform der Régimes spéciaux nur als Auftakt zur nächsten Runde einer generellen Rentenreform, die tatsächlich im nächsten Jahr ansteht und die ein böses Erwachen für alle Angestellten im öffentlichen wie im privaten Sektor bringen werde. Sarkozy hat signalisiert, dass in den laufenden Verhandlungen über die Régimes spéciaux allenfalls die Berechnungsgrundlage erhalten bleiben könne. Doch was die Angleichung des Rentenalters betrifft, will der Präsident nicht mit sich diskutieren lassen. Gemäß Umfragen weist er eine Dreiviertelmehrheit der Bevölkerung dabei hinter sich. Immerhin etwa die Hälfte der Bevölkerung freilich findet den heutigen Kampftag der Gewerkschaften gleichwohl legitim. Darauf wiederum bauen die Gewerkschaften, ob es freilich gelingen wird, über die nächsten Wochen eine größere allgemeine Protestbewegung aufzubauen gegen Sarkozys Reformpolitik überhaupt, da wagte sich auch heute Nachmittag selbst unter den Gewerkschaftern an der Kundgebung niemand auf die Äste hinaus.
Philipp Scholkmann in Paris hat berichtet. Stillstand heute auch auf deutschen Schienen. Die Lokomotivführer der Gewerkschaft GDL streiken schon zum dritten Mal innerhalb von 2 Wochen. Anders als in Frankreich geht es hier um höhere Löhne und einen eigenständigen Gesamtarbeitsvertrag. Aus Berlin Ursula Hürzeler.
Zum dritten Mal Streik. Und langsam wissen alle, was dann passiert. Bei den S-Bahnen muss man warten, weil nur jede zweite fährt. Den Regionalverkehr in Ostdeutschland kann man fast vergessen, weil dort die Gewerkschaft am stärksten ist. Und im Ruhrgebiet sind die Straßen verstopft, weil alle das Auto nehmen. Willkommen im Arbeitskampf. Die meisten Pendler reagieren auf das Chaos dennoch mit Verständnis. Doch es bröckelt.
Jeder hat das Recht zu streiken und wenn die Bahnfahrer meinen, sie müssen streiken, weil sie zu wenig Geld bekommen, dann sollen sie es machen.
Ich finde, es ist langsam ein Aushöhlen der Tarifautonomie für einen persönlichen Machtkampf. Und das hat mit Tarifding gar nichts mehr zu tun.
Na, ich hoffe, die einigen sich endlich mal und dass wir dann wieder vernünftig mit der Bahn fahren können, denn wir zahlen ja auch teuer Geld.
Allmählich zehrt der Konflikt an den Nerven, denn bisher haben sich die beiden zerstrittenen Sozialpartner kaum bewegt. Die Deutsche Bahn AG hat zwar mehr Geld versprochen, aber den geforderten separaten Gesamtarbeitsvertrag lehnt sie weiterhin ab. Genau der aber ist für die Lokführergewerkschaft zentral. Sie will von den Bahnchefs endlich als eigenständige Kraft akzeptiert werden und nicht länger als kleines Anhängsel der beiden anderen, der großen Bahngewerkschaften. Es geht also um einen handfesten Machtkampf zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern, aber auch zwischen den Gewerkschaften selbst. Wer dabei letztlich auf der Strecke bleibt, ist noch nicht auszumachen. Im Moment will jedenfalls niemand einlenken, im Gegenteil. Die Lokführer brennen darauf, auch den Güter- und Fernverkehr lahmzulegen. Bisher hat ihnen das ein Arbeitsgericht untersagt, doch die Gewerkschaft hat dagegen geklagt und ihr Vizechef Günther Kinscher glaubt fest daran, dass dieses Verbot aufgehoben wird.
Wir sind sehr, sehr guter Hoffnung, dass wir dort das Streikrecht wieder bekommen für den Fernverkehr und für den Güterverkehr. Und dann glaube ich allerdings, dass die Streiks ganz, ganz schnell beendet sein werden, weil dann muss sich Medorn an den Tisch setzen. Denn das wird dem Unternehmen sehr, sehr stark schaden.
Für Hartmut Medorn, den Bahnchef, wäre diese Entwicklung in der Tat verheerend. Nicht nur der Millionen wegen, die solch ein Ausfall täglich kosten würde. Er fürchtet auch den Imageschaden. Schließlich soll die Bahn bald teilprivatisiert werden und derartige Streiks wirken nun mal abschreckend auf potenzielle Investoren. Deshalb pocht die Bahn jetzt auf einen zügigen Abschluss. Karl Friedrich Rausch, der Personalmanager, rief heute die Lokführergewerkschaft eindringlich auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.
Wir haben am Montag ein Angebot gelegt. Das hat die Gewerkschaft einfach vom Tisch gefegt, obwohl es ein sehr interessantes Angebot ist. Und wir sind bereit zu verhandeln. Wir sitzen praktisch am Verhandlungstisch. Wir warten nur, dass die andere Seite auch besetzt wird.
Das dürfte noch dauern. Bisher geben sich die Lokführer jedenfalls noch stur. Und der Chef ihrer Gewerkschaft, Manfred Schell, hat sich erst mal abgemeldet. Er macht am Bodensee eine dreiwöchige Kur. Streiken kann seine Basis auch ohne ihn. Frühestens am nächsten Montag wieder.
Mindestens eine Viertelmillion Menschen jubelten ihrem Idol zu. Tausende Polizisten sorgten für die Sicherheit heute in Karatschi, der Wirtschaftsmetropole im Süden Pakistans. Benazir Bhutto, die gleichermaßen populäre wie polarisierende Ex-Ministerpräsidentin, kehrte nach 8 Jahren im Exil nach Hause zurück. Von diesem Tag habe sie geträumt, sagte die 54-Jährige mit Tränen in den Augen. Sie wolle ihrem Land endlich Demokratie bringen. Konkret heißt das, Bhutto will zurück an die Macht, dahin, wo sie schon zweimal war, ins Amt der Ministerpräsidentin. Wie hat sich Pakistan verändert in den Jahren ihrer Abwesenheit? Das fragte ich unseren Asienkorrespondenten René Schell.
Als Benazir Bhutto regierte, das war Ende der 80er und Mitte der 90er Jahre, in dieser Zeit gab es in Pakistan wirklich so etwas wie demokratische Verhältnisse. Davon kann heute keine Rede mehr sein. General Pervez Musharraf hat, als er 1999 die Macht übernahm, diese demokratische Phase beendet und eine Militärdiktatur errichtet. Was aber noch wichtiger ist, denke ich, sind die Folgen dieser Militärdiktatur und der Politik von Musharraf in den letzten Jahren. Nämlich der Islamismus, der sehr stark zugenommen hat, und der Extremismus, die alltägliche Gewalt, nicht nur an der Grenze zu Afghanistan, sondern überall in Pakistan eigentlich, in den Großstädten wie auf dem Land.
Dieser Islamismus, der zugenommen hat, der muss aber nicht problematisch sein, solange er nicht extremistisch oder terroristisch ausgeprägt ist.
Die Folgen dieser Islamisierung zeigen sich eben doch sehr negativ, und zwar im Alltag, vor allem dort in Pakistan, wo die Islamisten auch das Sagen haben. Zum Beispiel ist das der Fall in der Nordwestprovinz. Hier wurden von den konservativen Mullahs, die dort regieren, in den Dörfern Tausende von öffentlichen Schulen in den letzten Jahren geschlossen. Das war vor allem zum Nachteil der Mädchen, die überhaupt nicht mehr zur Schule können seither, oder dann im besten Fall bis zum Ende der Grundschule. Danach müssen sie zu Hause bleiben, dort arbeiten und werden möglichst bald verheiratet. Die Buben dagegen, die besuchen eine Koranschule, von denen sind in den letzten Jahren sehr viele entstanden. Und hier erhalten sie zwar eine Schulbildung, aber eine sehr einseitige. Danach haben aber auch sie keine Perspektive, es gibt keine Arbeit für sie. Millionen von Jugendlichen in Pakistan sind arbeitslos. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass sie in einem Klima von Unterdrückung und Gewalt aufwachsen, dann kann man sich gut vorstellen, dass sie eben anfällig sind für Extremismus, für militante Gruppen.
In dieser Situation kommt jetzt Benazir Bhutto zurück und möchte wieder regieren. Ist sie denn die Richtige, um diese Probleme anzupacken?
Ich glaube nicht. Ich denke das vor allem aus zwei Gründen. Erstens hat sie in ihrer früheren Amtszeit als Regierungschefin nicht gezeigt, dass sie fähig war oder fähig ist, komplexe gesellschaftliche Probleme wirklich anzupacken. Genau das wäre jetzt aber auch wieder nötig. Sie müsste die Armut auf dem Land bekämpfen, die Landflucht eindämmen, die Schulbildung für alle sicherstellen, Arbeitsplätze schaffen. Der zweite Grund ist aber auch ihre Haltung gegenüber dem Islamismus. Sie verteufelt ihn, und ich glaube nicht, dass das die richtige Haltung ist. Viel eher braucht es eine Haltung, die einen Mittelweg sucht zwischen islamischer Tradition und einer Modernisierung des Staates.
Und zu all diesen Zweifeln kommt hinzu, dass sie in einer heiklen Konstellation regieren würde, nämlich zusammen mit Präsident Musharraf, ihrem eigentlichen Kontrahenten.
Ja, das stimmt. Es ist im Moment ziemlich schwierig vorzustellen, wie das wirklich funktionieren soll zwischen den beiden. Erstens ist das Verhältnis überhaupt nicht gefestigt, sondern eher von Misstrauen geprägt. Und zweitens ist die Grundlage für ihre Zusammenarbeit ja auch nach wie vor wackelig. Es ist nicht klar, ob Präsident Musharraf überhaupt wiedergewählt worden ist, rechtmäßig als Präsident, eine Grundlage für die Zusammenarbeit mit Benazir Bhutto. Und es ist nicht klar, ob der Straferlass für sie auch rechtsgültig ist. Und das ist für sie eigentlich die wichtigste Voraussetzung. Je nachdem gehen die beiden sehr viel früher, als sie sich vorstellen, wieder getrennte Wege. Sie bilden im Moment wirklich eine Zweckgemeinschaft, die nur durch die gegenwärtige persönliche, sehr persönliche Interessenlage zusammengehalten wird.
Das waren Auskünfte und Einschätzungen von unserem Asien-Korrespondenten René Schell. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit diesen Themen. Der Stellenabbau bei der BBC, er soll die Defizite beseitigen. Die EU-Reform, sie ist auf der Zielgeraden. Und der Kampf gegen Korruptionsgelder, was die Weltbank dazu beitragen will. Die staatliche britische Radio- und Fernsehanstalt BBC will den Personalbestand um etwa 10% senken. 1800 Stellen sollen in den nächsten 6 Jahren verschwinden, kündigten die Verantwortlichen heute an. Das Echo von der Basis kam postwendend. Streik ist angesagt. Martin Aliot.
Ist die BBC noch der Pulsschlag der britischen Nation und eine unbestechliche Nachrichtenquelle für den Rest der Welt? Die Ressourcen wären ja da. Ein Jahresbudget von 8,5 Milliarden Franken und 20.000 Angestellte. Damit lässt sich etwas machen. Aber zu Beginn dieses Jahres hatte die britische Regierung Gebührenerhöhungen für die nächsten 6 Jahre festgelegt. Die Zuwächse decken nur knapp die Inflation ab. Und so war die BBC zu Kürzungen gezwungen, um künftige Defizite zu vermeiden. Generaldirektor Mark Thompson verkündete heute den Abbau von 2500 Stellen, netto 1800.
We're going to have a smaller BBC. In various ways, we're going to sell television centers.
Er stellte eine geschrumpfte BBC in Aussicht. 10% weniger Eigenproduktionen fürs Fernsehen, dafür mehr Wiederholungen. Und das legendäre Hauptquartier des Fernsehens in London wird verkauft und durch eine Wohnsiedlung ersetzt. Dafür,
in my view, concentrate more than it has today on quality.
Man wolle sich mehr denn je auf Qualität konzentrieren. Wenn das so wäre, dann bliebe zu erklären, weshalb das legendäre Frühprogramm von Radio 4, Today, das die Themen des Tages setzt, um 10% gestutzt wird. Oder Newsnight, die werktägliche Hintergrundsendung auf BBC 2 am späten Abend, gar um 20%. Schließlich kostet Today insgesamt pro Jahr weniger als Jonathan Ross, der am Freitagabend eine Talkshow moderiert. Jeff Randall, einst Wirtschaftsguru der BBC, heute beim Daily Telegraph, meinte dazu:
But generally I do believe the BBC needs to reprioritize where it's spending its money. Its flagship, its core, its soul is BBC News and Factual. That's what I believe the public wants more of, not less of.
Die BBC möge sich ihre Prioritäten überlegen. Ihr Herz seien Nachrichten und Dokumentarfilme. Davon wolle das Publikum mehr, nicht weniger. Tatsächlich stellt sich die Frage, warum die BBC hunderte von Millionen für digitale Fernsehkanäle ausgibt, die kaum jemand anschaut, warum der Internetauftritt enzyklopädisch und oft seicht ist. Rationalisierungen sind gewiss denkbar, es ist zumutbar, auf verschiedenen BBC-Kanälen dieselbe Reporterstimme zu hören. Aber der Umstand, dass die Verwaltung, die 11% des Budgets frisst, vom Stellenabbau kaum betroffen ist, scheint betrüblich. Gewerkschaftsvertreter Jerry Morrissey witterte eine Strategie.
What they are actually doing is looking at salami slicing key elements of the BBC, which we believe are absolutely crucial to what the general public want.
Kernbestandteile der BBC sollten scheibchenweise entfernt werden. Und so droht das Personal mit Streik. Die Urabstimmung wird zweifellos Beifall finden, denn die BBC behandelt ihr Fußvolk notorisch knausrig und schlecht. Jene Leute also, die sich für die alltägliche Qualität verbürgen.
Die Dieses Mal muss es einfach klappen. Mit dieser Botschaft sind die europäischen Staats- und Regierungschefs heute nach Lissabon gereist, an ihren Herbstgipfel. 2,5 Jahre nach dem Untergang des Verfassungsprojekts sieht es danach aus, dass die Europäische Union doch noch eine neue juristische Grundlage erhält. Auch wenn diese nicht mehr Verfassung, sondern bloß noch Reformvertrag heißt. Thomas Oberer aus Lissabon.
Jeder hat die Chance, Lissabon als Sieger zu verlassen, meinte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso kurz vor Beginn des Gipfels. Und auch aus den EU-Hauptstädten ist vor allem ein Satz immer wieder zu hören: Wir sind zuversichtlich, dass eine Einigung möglich ist. Und dies ist auch bitter nötig. Fast 6 Jahre lang hat die EU nun um neue Grundlagen gerungen. Was mit großen Ambitionen begann, wurde durch interne Querelen und Machtansprüche bald zu einem Hickhack, bei dem die großen Linien in den Hintergrund rückten. Als Fehler entpuppte sich, dass man euphorisch von einer europäischen Verfassung sprach. Dies löste bei allen EU-Skeptikern unweigerlich einen Abwehrreflex hervor. Das Gespenst einer EU als eine Art Superstaat wurde an die Wand gemalt, die Abgabe eigener nationaler Kompetenzen an Brüssel befürchtet. Dies zeigt sich auch bei den letzten Problemen, die beim Reformvertrag noch gelöst werden müssen. Als unberechenbar gelten dabei vor allem die Polen. Warschau beharrt auf einer Sonderregel, die ihm bei einer knappen Abstimmungsniederlage im Ministerrat eine Art Nachverhandlung zugesteht. Die anderen EU-Mitgliedstaaten wollen dem nun nachgeben, denn sie wissen, dass es bei Entscheidungen der EU in der Realität sowieso kaum je zu Abstimmungen kommt. Im Normalfall sucht man bereits vorher eine für alle akzeptable Lösung. Der zweite Unsicherheitsfaktor war lange Großbritannien. Der neue Premierminister Gordon Brown, der nicht gerade als EU-Freund bekannt ist, hatte immer wieder seine Red Lines, seine roten Linien betont, ohne die sein Ja zum Reformvertrag nicht zu haben sei. Und wegen der Furcht vor einem britischen Referendum ist man London massiv entgegengekommen. Großbritannien bekommt eine Sonderklausel zur EU-Grundrechtecharta, die klarstellt, dass sich diese nicht auf die britische Sozialgesetzgebung auswirken wird. Und an der gemeinsamen Innen- und Justizpolitik der EU muss sich das Vereinigte Königreich nur dann beteiligen, wenn es der Regierung passt. Während Polen und Großbritannien also vorderhand auf Kompromisskurs scheinen, sorgt der italienische Premierminister Romano Prodi mit widersprüchlichen Signalen zum Gipfelauftakt für Unruhe. Den Reformvertrag unterstützt er zwar, will aber die Neuverteilung der Sitze im Europäischen Parlament, bei der Italien am meisten verlieren würde, nicht akzeptieren. Prodi pocht auf eine Verschiebung dieser Entscheidung. Es liegt nun am portugiesischen Ministerpräsidenten José Sócrates, als EU-Ratsvorsitzender mit geschickten Kompromissangeboten alle Staaten mit an Bord zu holen, damit das leidige Thema endlich vom Tisch ist und sobald als möglich der Ratifizierungsprozess begonnen werden kann. Dies mit dem Ziel, den neuen Vertrag bis zu den Wahlen zum Europaparlament im Jahre 2009 in Kraft zu setzen.
Das war Thomas Oberer in Lissabon. Es ist 18 Uhr und bald 35 Minuten, das Echo-Dossier. Die Weltbank ist die größte Entwicklungsorganisation der Welt. Niemand finanziert mehr und größere Entwicklungsprojekte als dieses internationale Institut. 2 Straßenkreuzungen entfernt vom Weißen Haus in Washington. Seit 4 Monaten steht die Weltbank unter neuem Präsidium, nachdem James Wolfowitz aus diesem Amt vertrieben wurde. Sein Nachfolger Robert Selig will die Bank wieder auf Vordermann bringen. Mit welchen Akzenten er dies tun will, das hat Selig heute in Washington erklärt. Von dort berichtet Wirtschaftsredaktor Markus Mucklin.
Das erste Ziel für den neuen Weltbankpräsidenten konnte nur eines sein: die Vergangenheit möglichst schnell vergessen lassen, als nur über bankinterne Querelen und Skandale gesprochen wurde, nicht aber über die milliardenschweren Hilfsprogramme in Afrika und anderen armen Gebieten. Dieses erste Ziel hat Robert Selig erreicht. Er setzte neue Wegmarken und, taktisch geschickt, traf er Maßnahmen zugunsten der ärmsten Länder und der Länder mit mittlerem Einkommen. Selig hat die Beiträge für den Entwicklungsfonds für die Ärmsten, für die IDA, massiv erhöht.
$3.5 billion to IDA, the fund for the poorest, which is over twice as large as the $1.5 billion that the bank had pledged to IDA 14.
3,5 Milliarden Dollar wurden dem IDA-Fonds zugeteilt, der für die Finanzierung von Projekten in den ärmsten Ländern zuständig ist. Das bringe gegenüber bisher eine Verdoppelung der Mittel. Insbesondere die afrikanischen Staaten werden davon profitieren. Der neue Weltbankpräsident zeigt sich aber auch gegenüber den bereits fortgeschritteneren Entwicklungsländern großzügig. Er wird ihnen künftig Kredite zu günstigeren Bedingungen gewähren.
To cut the IBRD loan rates and fees for those borrowers of particular interest to the middle-income countries.
Die Zinsen und die Gebühren auf den Krediten an die Länder mit mittlerem Einkommen wurden reduziert. Erstmals seit vielen Jahren. Neu gelten wieder Zinsen, wie sie zuletzt vor 10 Jahren üblich waren. Und weil die Kreditbedingungen so attraktiver werden, hofft der neue Weltbankchef, dass die besser gestellten Entwicklungsländer, vor allem in Asien und Lateinamerika, wieder vermehrt bei ihm in Washington um Unterstützung nachfragen werden. Robert Selig will auch inhaltlich neue Akzente setzen. Die Bank solle sich vermehrt im Kampf gegen Epidemien wie AIDS und Malaria engagieren, aber auch in der Klimapolitik.
To make headway on the global public goods and particularly the climate change with a number of developing countries, we need to integrate adaptation and mitigation strategies with development strategies.
Es gelte bei der Klimapolitik Fortschritte zu machen und diese mit der Entwicklungsstrategie zu verbinden. Damit reagiert Selig auf vielfach vorgebrachte Kritik an der Weltbank. Sie mache klimapolitisch wenig, insbesondere tue sie zu wenig für die Förderung erneuerbarer Energien. Doch wie auch immer die neuen Ideen des Weltbankpräsidenten ankommen, den eigentlichen Test wird Robert Selig erst Ende Jahr zu bestehen haben. Er braucht neues Geld und viel neues Geld. Der für die ärmsten Länder bestimmte Fonds IDA muss bis Ende Jahr finanziell noch weiter aufgefüllt werden. Mehr als 2 Dutzend Milliarden brauche der Fonds für die nächsten 3 Jahre zusätzlich, heißt es aus Weltbankkreisen, und diese Mittel müssen vor allem die reichen Industrieländer aufbringen. Unter Seligs Vorgänger Paul Wolfowitz wäre das kaum möglich gewesen. Robert Selig ist zuversichtlich, dass er es schafft.
Soweit dieser Bericht aus Washington. Die Weltbank hat schon vor geraumer Zeit versprochen, den Kampf gegen die Korruption anzuführen. Und für den Präsidenten der Weltbank steht fest, dass der Kampf gegen die Korruption nicht nur die Entwicklungsländer angeht. Selig will auch die internationalen Finanzzentren und Banken zur Mitarbeit drängen. Und dies könnte wieder einmal auch die Schweiz angehen. Noch einmal Markus Mucklin.
Robert Selig, der frühere amerikanische Banker, klingt, als ob ein Vertreter einer radikalen Nichtregierungsorganisation spreche.
There should be no safe haven for people that steal from the poor.
Es dürfe keine sicheren Verstecke geben für die Leute, die den Armen ihr Geld stehlen, gibt sich der neue Weltbankpräsident Robert Selig kompromisslos. Erst noch stand er an der Spitze der US-Großbank Goldman Sachs, war vorher Handelsdelegierter des US-Präsidenten Bush. Jetzt, als Präsident der kapitalkräftigsten Entwicklungsagentur, legt sich Selig mit den korrupten Potentaten an. Wen er damit konkret meint, darüber schweigt er sich noch aus. Namentlich erwähnt er nur Potentaten, die längst aus ihren Palästen vertrieben wurden. Ferdinand Marcos aus den Philippinen oder Suharto, der Indonesiens Kassen während 30 Jahren plünderte, und Mobutu Sese Seko, der sich an den riesigen Rohstoffvorräten seines Landes bereicherte. Doch auch jetzt noch, nach Mobutu, Suharto oder Marcos, würden die Staatskassen systematisch geplündert, sagt der Weltbankpräsident.
By one estimate, corrupt money flowing abroad from developing countries is estimated at $40 billion a year, and that amount represents 40% of official development assistance funds.
Jährlich gingen mit der Korruption Gelder im Umfang von 40 Milliarden Dollar aus Entwicklungsländern verloren. Das entspreche 40% der gesamten Entwicklungshilfe. Die Riesenvermögen will Robert Selig nicht nur in Entwicklungsländern aufspüren. Ins Visier nimmt er auch die reichen Länder und Inseln, wo die illegalen Gelder deponiert werden. Er legt sich damit mit dem globalen Finanzbusiness an und erntet dafür Lob von einer für die Weltbank ungewohnten Seite. Richard Murphy von der Nichtregierungsorganisation Tax Justice Network, die sich dem Kampf gegen die Steuerfluchtoasen verschrieben hat, meint jedenfalls:
This is an issue that targets very particularly the world financial intermediaries, banks, accountants, lawyers and so on, and says this issue is something that has to be on your agenda, and that is excellent news because no organization as powerful as the World Bank has done that before.
Die Weltbank richte sich damit an Banken, Treuhänder und Anwälte in den reichen Ländern. Das sei erfreulich, denn noch nie habe sich eine so mächtige Organisation wie die Weltbank dafür engagiert. Damit wäre auch der Schweizer Finanzplatz gemeint, als bedeutendster Vermögensverwalter der Welt. Denn ob Marcos, Mobutu oder Duvalier aus Haiti und Sani Abacha aus Nigeria, sie alle deponierten Hunderte von Millionen Dollar in Schweizer Banksafes. Die Weltbankinitiative richte sich dennoch nicht gegen die Schweiz, betont Peter Siegenthaler von der Schweizer Vertretung bei der Weltbank in Washington. Die Entwicklungsbank vollziehe auf globaler Ebene nur nach, was die Schweiz bereits getan habe, als sie in den letzten Jahren den Philippinen, Nigeria, Peru und Kasachstan insgesamt 1,5 Milliarden Franken zurückerstattet habe. Peter Siegenthaler meint deshalb:
Die Schweiz hat eine Pionierfunktion gespielt in dieser Frage. Die Schweiz hat die fortschrittlichste Gesetzgebung im Bereich der Blockierung solcher Gelder. Die Schweiz ist an den meisten Fällen von konkreter Rückführung von Geldern beteiligt gewesen.
Und die Schweiz habe auch am meisten Erfahrungen, wie Korruptionsgelder aufgespürt und den Ländern zurückgegeben werden können. Großbritannien, Jersey oder auch andere Offshore-Finanzinseln haben den Entwicklungsländern tatsächlich erst geringe Beträge zurückerstattet. Das möchte die Weltbank mit ihrer Initiative ändern. Die Erwartungen sind hoch, denn es geht um Milliarden, mit denen sich in Entwicklungsländern viele wirtschaftliche und soziale Programme finanzieren ließen.
Die Schwerpunkte der Weltbank unter dem neuen Präsidenten Robert Selig. Das war ein Dossier von Markus Mucklin. Und das war das Echo der Zeit vom Donnerstagabend. Verantwortlich war Martin Durrer. Für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.